Habt ihr den auch gesehen heute Morgen, der draußen vor der Versammlungshalle gesessen ist, gebettelt hat, um Geld gebeten hat? Weiß gar nicht, ob er das aufgefallen ist. Er hat gemeint, er kann nicht gehen, kann deswegen nicht arbeiten und braucht eben Geld, um leben zu können. Den trifft man jedes Jahr hier. Der sitzt jedes Jahr da und bettelt. Aber dieses Jahr, heute Morgen, da ist was Komisches passiert. Da sind zwei hingegangen zu dem und haben ihm gesagt, so du, wir haben kein Geld für dich. Da habe ich gedacht, so super, der hätte bestimmt auch was Ermutigendes hören wollen als das. Und dann haben sie noch irgendwas gesagt. Ich habe nur was von Jesus verstanden und haben den so hochgezogen. Und plötzlich stand der. Und nicht nur gestanden, sondern er ist auch gelaufen. Von wegen, da kann ich laufen. Und dann später, also in der Halle drinnen, hat man sogar rumspringen sehen, ganz schön fröhlich. Und irgendwie, wahrscheinlich kennen ein paar Leute den auch noch von früher, haben auch gedacht so, hey, sag mal, der saß da immer und hat gesagt, der kann nicht laufen und so, und jetzt läuft er da so rum. Und während da noch die ganzen Leute verdutzt geguckt haben, haben dann die zwei Menschen, die vorher mit ihm geredet haben und da hochgezogen haben, die Chance genutzt und angefangen zu erzählen, warum der laufen kann, wer das möglich gemacht hat. Dieser Petrus und dieser Johannes, die ihn da hochgezogen haben, die haben angefangen, von diesem Jesus zu reden, der nicht nur Kranke heil machen kann, sondern der auch von den Toten selber auferstanden ist. Und die haben erzählt, dass wer an ihn glaubt, dass sie seine Macht erfahren können. Die Macht, dass er Sünden vergibt, Schuld vergibt, da wo wir missbauen, dass er das wegnehmen kann, dass wir frei davon leben können und dass wir seinen Segen erfahren können. Und während Petrus und Johannes da gerade noch so am Predigen sind, kommen plötzlich die Security, haben so schöne gelbe Westen an. Okay, die Tempelwache damals hat wahrscheinlich keine gelben Westen angehabt, aber trotzdem, während Petrus und Johannes noch am Reden sind, werden die einfach weggeschleppt und ins Gefängnis gestopft. Und jeder fragt sich, warum das? Sie haben doch was Gutes getan. Und sie haben doch auch von was Gutem eigentlich geredet. Aber man wollte nicht, dass sie von Jesus reden. Dass sie von Jesus erzählen, was er getan hat und was er heute noch tut. Und deswegen wurden sie eingesperrt, mussten da über Nacht bleiben und wurden am nächsten Tag vor den Hohen Rat gestellt. Und selbst beim Hohen Rat, nachdem sie eine Nacht im Gefängnis waren, fingen sie wieder an, mutig von dem zu erzählen, der alle Macht hat, der das vollbracht hat, der sich so beeindruckt hat. In Apostelgeschichte 4, Vers 13 können wir dann lesen, was der Hohe Rat von denen denkt. Da steht, die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates. Zumal es sich bei den beiden offensichtlich um sehr einfache Leute handelte, ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift. Sie wussten, dass Petrus und Johannes auch mit Jesus gewesen waren. Der Hohe Rat war beeindruckt und wusste sich letztlich nicht anders zu helfen, als ihnen zu verbieten, weiter von Jesus zu reden. Worauf Petrus und Johannes antworteten, auch das kann man nachlesen, Apostelgeschichte 4, Vers 19 und 20, und das war der Vers, der mich eigentlich mit am meisten beeindruckt hat, der mich am meisten beeindruckt hat in diesem Kapitel. Aber Petrus und Johannes erwiderten, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und was wir gehört haben. Uns ist es auf jeden Fall nicht möglich, unmöglich, nicht von Jesus zu reden, nicht mutig von ihm zu reden. Das geht überhaupt nicht, dass wir nicht mutig von Jesus reden. Wir müssen von ihm erzählen. Wann habt ihr letztes Mal so eine Geschichte erlebt? Wart ihr schon mal bei so einem Ereignis dabei? Oder wann habt ihr das letzte Mal vielleicht genau den Satz gesagt, so, ey, sorry, ich kann gar nicht anders, als von Jesus zu reden? Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr die Berichte in der Apostelgeschichte lest. Ich frage mich da häufig, ey, warum sieht es bei mir so anders aus? Warum ist meine Realität so anders? In der Schule früher, ich war bekannt dafür, ich glaube, zu reden ging schon, von Jesus reden ging nicht so. Mehr Blödsinn oft wurde mir gesagt. Ich erinnere mich da nicht mehr so richtig dran. Aber ich weiß noch, wie ich mir vorgenommen habe, von Jesus zu reden. Ich wollte es gern machen und ich habe meinen Mund nicht aufgekriegt. Und dann habe ich gedacht, bin ja clever, so ein bisschen zumindest, ey, wenn ich schon nicht rede, dann ziehe ich mir so ein T-Shirt an, da steht auch was von Jesus drauf, da muss ich nicht reden, dann können die Leute selber lesen. Ja, so auf dem Rücken, fett irgendwas von Jesus, dass ich den ganz toll finde. Und ich habe mir das auch vorgenommen, wahrscheinlich war Sommer, ich habe nicht meinen Pulli mitgenommen, habe gedacht, so ey, mutig, damit es alle sehen. Ich glaube, ich habe noch nie an einem Schultag so lange meinen Rucksack getragen, wie an dem Tag. Und ich wusste auch nicht, wie tief man auf so einem Stuhl sinken kann, damit man bloß nicht hinten lesen kann, was da draufsteht. Ich habe mir das auch vorgenommen und ich wollte es wirklich machen, aber ich habe es nicht hinbekommen. Und dann denkt man so, ja gut, wenn ich älter bin, dann vielleicht. Und dann bin ich älter geworden. Also wer sich fragt, wie alt ich bin, 28, mittlerweile sieht man nicht an. Ist aber so. Also bin ich ein bisschen älter geworden, bin schon ein bisschen aus der Schule raus. Als ich ein Jugendreferent geworden bin, da kann man sich auch nicht mehr so verstecken, wenn die einen fragen, so, ja, und was machst du so? Und trotzdem habe ich mich erwischt zu sagen, so, ja, ich arbeite mit Jugendlichen. Und man kann vielleicht immer noch so ein bisschen außen rum. Warum fällt mir das heute noch so schwer, mutig von Jesus zu reden? Warum sieht unsere Realität da so anders aus? Bei Petrus und Johannes, da scheint es irgendwie so einfach zu sein. Fast selbstverständlich. Aber warum sieht es bei uns heute so anders aus? Warum ist unsere Realität so anders? Was hält uns denn davon ab, von Jesus zu erzählen? Wahrscheinlich nicht der Hohe Rat. Ich wünschte, ich könnte euch irgendwie heute so, weiß nicht, ob ihr es erwartet, so der Fünf-Punkte-Plan, das machen wir so und dann gehen wir alle raus und reden mutig von Jesus. Ich habe die Befürchtung, dass es sowas gar nicht gibt. Dass es gar keinen Trick gibt, mit dem wir dann rausgehen und einfach sagen, so jetzt bin ich mutig und erzähle von Jesus. Keine Strategie irgendwie zu sagen, so Chaka, wir schaffen das. Und trotzdem will ich gern mich mit euch auf die Suche machen, in dem Bibelabschnitt ein paar Verse angucken, um zu überlegen, zum einen, wie sieht denn unsere Realität heute aus und was haben die Apostel damals gemacht? Warum waren die so mutig? Und ich will das gern zusammen mit euch machen, auch jetzt gleich am Anfang. Und deswegen findet ihr auf euren Plätzen zwei Zettel normalerweise. Wer keinen hat, hier vorne gibt's noch welche, einen grünen und einen roten. Und wir brauchen den roten am Anfang. Und ich bitte euch mal zu überlegen, warum? Warum sieht die Realität oft so anders aus? Vielleicht wollt ihr auch mutig von Jesus reden, aber warum sieht die Realität so anders aus? Überlegt euch mal kurz ein, zwei Minuten das, schreibt was auf und dann gebt es einfach nach außen die Zettel, dann können wir hier vorne vielleicht noch ein paar sammeln, mal vorlesen. Wer keinen Stift hat, leiht sich einen vom Nachbar, so viele Stifte hat man leider nicht, aber Zettel dafür. Wer keinen Zettel hat, der streckt mal kurz. Überlegt euch, warum sieht die Realität so anders aus? Warum fällt es uns so schwer, mutig von Jesus zu reden? Schreibt was auf, in einer Minute melde ich mich wieder und dann sammeln wir die Zettel ein. Und ihr könnt euch mal mit eurem Nachbar austauschen, ob es bei dem vielleicht ähnlich ist. Okay, also ihr solltet jetzt am besten was aufschreiben oder schon aufgeschrieben haben. Der Johannes läuft da lang, ich sammle auf der Seite. Vielleicht könnt ihr es einfach rumgehen. Wir würden hier vorne gerne ein paar sammeln, mal vorlesen. Ihr müsst ja keinen Namen dazu schreiben. Und in der Zeit könnt ihr euch einfach vielleicht mal mit eurem Nebensitzer unterhalten. Vielleicht sogar mit denen, den ihr nicht kennt. Das könnt ihr nämlich nachher noch machen, auf dem Heimweg oder sonst irgendwie. Also, einmal rumgeben. Also vielleicht habt ihr schon gemerkt, so 160 Zettel werden wir hier nicht durchgucken. Das ist einfach, das habt ihr praktisch für mich gemacht. Mich interessiert das nämlich so, was andere dazu schreiben. Ich lese mir die ja heute bei einem Kaffee gemütlich durch. Aber ich habe ein paar rausgesucht. Oder schon, als ich mir Gedanken gemacht habe, habe ich schon gedacht, so, da kommen, oder ich habe überlegt, was da vielleicht kommen könnte. Was meine Sorgen sind, was ich aufgeschrieben habe, was bei mir, wie es anders aussieht. Und ich habe einen Zettel, den finde ich ganz gut, da stehen nämlich vier, das ist so, wie ich gestrickt bin, so ein bisschen Spiegel, Striche, Punkte, kann ich super lesen. Ich habe mal zwei rausgesucht, genau. Beim einen steht einfach Angst. Und da gleich dazu sagen, wahrscheinlich wird sie es nicht ganz legen. Also ich versuche jetzt nicht gleich hier die absolute Antwort dafür zu finden, aber nur mal kurz einen Kommentar dazu. Wahrscheinlich wird sie sich nicht ganz legen. Ey, ich bin hier, ich habe Angst vor euch. Nein, nicht ganz, aber ich bin aufgeregt. Und wahrscheinlich gehört es mit dazu. Also wird sie vielleicht auch nicht ganz legen. Ich will dazugehören, das ist einer meiner größten Sehnsüchte, Sorgen. Ich will dazugehören. Ich will mein Gesicht nicht verlieren. Ich will nicht, dass die denken, ich bin irgendwie blöd oder sonst irgendwas. Und auch da glaube ich eben, da gibt es keinen Trick, da gibt es keine andere Möglichkeit, als wenn wir, dass wir mutig von Jesus reden und es eben passieren kann auch und in der Gefahr stehen, dass Menschen denken so, ey, der ist irgendwie anders, der glaubt anders. Auf der anderen Seite habe ich öfter auch schon erlebt, so, dass Leute einen auch sehr häufiger stehen lassen, vor allem in persönlichen Gesprächen mit dem Glauben, den man hat. Und dass eine Angst ist, die zwar da ist, die ich auch kenne, aber die manchmal vielleicht sogar unberechtigt ist. Aber die Leute werden denken, hey, der glaubt was anderes. Und das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Beliebtheit, andere Meinung. Wir leben in einer anderen Zeit, wie Petrus und Johannes. Die kannten nämlich Jesus auch persönlich. Auch das finde ich einen guten Punkt. Und da komme ich auch gleich drauf. Also danke für eure ehrlichen Antworten. Wie gesagt, ich habe mir auch Antworten überlegt. Das sind zum Teil ganz ähnliche Antworten, die auch mir gekommen sind. Und ich habe da noch weiter überlegt, weil ich gedacht habe, ich würde gern irgendwas noch weitergeben hier. Habe ich überlegt, so was hilft uns denn jetzt? Was würde uns denn helfen? Was würde mir denn helfen? Und habe erst überlegt, so, vielleicht kann man irgendwie helfen, so, wie kann man denn von Jesus reden? Also diese Frage, wie kann ich mutiger reden? Oder wie bekomme ich mehr Mut? Oder wie erkläre ich denn jemandem überhaupt das Evangelium in 5 Schritten am besten? Oder wie fange ich ein Gespräch an? Und da gibt's gute und hilfreiche Tipps. Die werden wir übrigens beim Seminartag am 22.01. für alle, die Aufnahme hören, im ZWM Stuttgart. Da gibt es einen Seminartag, Stadtbeweger, da wird man mehr auch darüber reden. Deswegen habe ich gedacht, so gut, das müssen wir heute vielleicht nicht. Aber ich habe auch gemerkt, wie solche 5-Schritte-Programme manchmal total an den Menschen vorbeigehen, weil man so stur den Schritten folgt und die Menschen vielleicht ganz andere Fragen haben. Dann habe ich gedacht, so vielleicht kann man noch was sagen über das, was kann man denn überhaupt den Leuten erzählen? Also vielleicht hilft es ja, mutiger zu werden, wenn ich weiß, was soll ich denn überhaupt erzählen? Und es gibt immer noch, was man vielleicht noch mehr wissen könnte, was es noch in der Bibel gibt, was es noch zu entdecken gibt. Man könnte immer noch schlauere Antworten und bessere Argumente finden. Aber ganz ehrlich, ich glaube, die meisten hier wissen schon ziemlich viel aus der Bibel. Wissen zumindest genug, um anderen Menschen was von Jesus zu erzählen. Und was ich auch noch gefunden habe in dem Bibeltext, da steht nochmal drin, habe ich vorher vorgelesen, dass es heißt von Petrus und Johannes, dass es ganz einfache, ungebildete Leute waren. Im Griechischen, ich finde so griechische Worte immer die Bedeutung, finde ich nicht so toll, das mir zu erzählen, aber hier fand ich es ganz cool, weil es jeder versteht. Im Griechischen steht Idiotes. Also die waren vielleicht nicht die cleversten Leute. Die wussten vielleicht nicht alles. Die hatten keine Bibelschulausbildung, stand da drin. Bibelschule ist trotzdem toll, ich war da, ist auch Persönlichkeitsschule, ist super. Aber ich glaube nicht, dass das der Grund ist, der uns abhalten sollte, dass wir nicht anderen Menschen erzählen. Also nicht die Frage, was, dass wir nicht genügend wissen. Ich habe vorher schon mal gesagt, ich glaube, es gibt gar keine Tipps und Tricks, die wir noch brauchen, die hier weitergegeben werden müssen. Also es gibt schon noch welche, aber dass das der Punkt ist, was uns abhält, weil wir schon viel wissen, weil wir eigentlich wissen, was wir sagen können, sondern ich glaube, dass es einfach dran ist, an der Zeit loszulegen. Nicht noch in 5 mehr Seminare zu gehen, wo Leute darüber reden, so, wie kann ich denn besser von Jesus reden oder was soll ich denn sagen, sondern es ist Zeit, loszugehen und mit Menschen über Jesus zu reden und zu erleben, was Gott dadurch tut. Ich glaube, weil ich das aus meinem Leben kenne, ich verstecke mich häufig hinter diesen Fragen, so, ja, aber wie mache ich das denn oder was soll ich denn sagen, als Vorwand, dass wir noch nicht bereit wären, von Jesus zu erzählen, anstatt es anzupacken und zu tun. Und ich habe schon überlegt, ob ich jetzt einfach aufhöre, mit dem als Herausforderung es einfach zu tun. Sich nicht hinter dem Wie, und ich weiß aber noch gar nicht so genau, zu verstecken, sondern rauszugehen, es zu tun. Und ich sage trotzdem noch ein bisschen was danach, aber ich will, dass die Herausforderung bleibt, das anzupacken Gott um Hilfe zu beten, zu bitten. Jesus Haus, hören wir nachher noch, gibt Möglichkeiten, wo man sich da einbringen kann und zu erleben, was Gott macht. Ich glaube, der Knackpunkt liegt woanders. Bei mir zumindest hat es viel zu tun mit der Frage, warum soll ich das denn überhaupt machen? Warum eigentlich von Jesus reden? Und theoretisch wissen wir das ja, warum wir denn reden sollen. Wir haben das ja immer gehört in der Kinderkirche oder in unserem Jugendkreis oder weil es in der Bibel drin steht. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Wissensmotivation, weil ich das weiß, dass das nicht ausreicht. Höchstens vielleicht für ein schlechtes Gewissen, weil ich merke, ich sollte eigentlich, aber ich mach's nicht. Ich glaube, wir haben ein Motivationsproblem. Der Antrieb, warum wir das tun, muss noch tiefer in unser Herz gebrannt werden, muss noch tiefer aus unserem Herzen kommen, als nur, weil man es halt so macht. Kein aufgesetztes, von außen herangetragene Motivation von so einem Chakra-Trainer, wir schaffen das, sondern mehr diese innere Motivation, die schon manch anderen jungen Mann zu außergewöhnlichen Dingen befähigt hat, weil sie das eine Mädel beeindrucken wollten. Weil die sich so sehr danach sehen, mit dem Mädel zusammen zu sein, haben die allen Mut zusammengenommen, den sie haben, und sind auf die losgegangen oder haben irgendwas super Tolles gemacht. Und nachdem sie dann zusammen waren, haben sie sich auch überlegt, so, ey, keine Ahnung, wie ich das damals gemacht habe. Wahrscheinlich kriegt das auch gar nicht mehr hin. Als dieser eine Antrieb, der tief drinne war, die Sehnsucht, mit diesem Mädchen zusammen zu sein und da was anzupacken. Was motivierte Petrus und Johannes so, dass sie selbst unter Androhung von Strafe ihre Motivation und somit ihren Mut nicht verloren haben und von Jesus redeten? Motivation Nummer 1, sehen und hören. Den Vers, den ich vorher vorgelesen habe, will ich gerne nochmal vorlesen. Apostelgeschichte 4, 19 und 20. Wer eine Bibel hat, darf die gerne aufschlagen und mitlesen. Aber Petrus und Johannes erwiderten, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und was wir gehört haben. Und bei mir kam dann gleich die Frage, was haben die denn gesehen, was haben die denn gehört, dass die so motiviert, dass sie nicht anders können, als von Jesus zu reden. Und wenn man das Evangelium durchliest, was die Jünger mit Jesus erlebt haben, dann können wir vorstellen, warum die so motiviert sind. Sie waren dabei, als Jesus Kranke geheilt hat und blinde Sehen gemacht hat. Sie haben seine Macht da gesehen. Sie waren dabei, als Jesus gelehrt hat vom Reich Gottes und von der Liebe des Vaters. Sie waren dabei, als Jesus starb und als er wieder auferstand. Sie haben es gesehen, sie haben es gehört und sie haben es erlebt, wie Jesus ihnen vergeben hat, wo sie Mist gebaut haben und ihnen sogar einen neuen Auftrag zugemutet hat. Sie haben Jesu Macht und seine Herrlichkeit gesehen, gehört und erlebt. Was hörst du von Jesus? Was siehst du von Jesus? Was erlebst du mit Jesus in deinem Leben, in deinem Alltag? Ich würde gern sagen, dass ich auch so die ganzen Wunder alle erlebt habe, dabei war, als Jesus jemand geheilt hat oder andere Wunder getan hat. Ich war nicht dabei. Und es ist auch nicht Realität in meinem Leben, dass da solche Wunder passieren. Aber ich will mich nicht damit zufrieden geben, dass man Jesus nur zu Jesu Zeiten erleben konnte und dass alles, was wir noch haben, heute halt nette Geschichten sind von Jesus. Ich will mich nicht zufrieden geben damit, dass ich Jesus heute nicht erleben kann. Ich sehne mich danach, wirklich diesen Jesus zu erleben, noch mehr zu erleben, seine Macht und seine Herrlichkeit zu sehen, zu spüren, noch mehr, als ich es bisher vielleicht getan habe. Zu sehen, wie auch heute noch Menschenleben verändert. Zu hören, wie er Wahrheit in meine Lebenslügen spricht. Zu erleben, wie er Unmögliches möglich macht. Und zu spüren, wie er Frieden und Hoffnung genau in mein Chaos bringt. Ich sehne mich danach, dass er mein Leben so verändert, dass ich gar nicht anders kann, als begeistert von diesem Jesus zu erzählen. Weil ich tief davon überzeugt bin, dass auch andere das brauchen, das wollen, danach suchen. Vielleicht hängt unser mutloses Reden von Jesus mehr mit unserem erwartungslosen Christsein zusammen. Mehr damit zusammen, dass wir so wenig mit Jesus erleben, weil wir vielleicht so wenig erwarten oder weil wir uns dem so wenig aussetzen. Auch das ist nichts Neues. Aber immer wieder die Frage, wo gebe ich denn Jesus Raum in meinem Leben, ihn zu erleben, von ihm zu hören, ihn zu sehen? Nehme ich mir Zeit dafür? Nehme ich mir Zeit hinzuhören? Nehme ich Zeit, gezielt dafür auch zu beten? Setze ich mich solchen Situationen aus, die uns eigentlich vielleicht viel zu groß sind, aber weil Gott da die Chance hat, seine wahre Größe zu zeigen? Seit Jahren begleitet mich ein Vers, den habe ich bei Hiob, ganz am Ende von Hiob, Hiob 42, Vers 5 gelesen. Und ich wünsche keinem, auch mir, die Erfahrung, die Hiob gemacht hat. Aber ich würde gerne das sagen können, was Hiob da sagt. Ich kannte dich ja nur vom Hören sagen. Jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Bisher habe ich dich nur vom Hören sagen gekannt, aber jetzt habe ich dich erlebt, ich habe dich gesehen. Und es hat mein Leben verändert. Ich glaube, das ist das allererste, was wir noch mehr brauchen, um mutig von Jesus zu reden, Jesus selber zu begegnen, auch heute. Ein zweites steckt auch noch in diesem Vers drin, in dem Vers 19 ist es. Ich lese nochmal vor. Aber Petrus und Johannes erwiderten: Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Petrus und Johannes reden von Jesu aus Gehorsam gegenüber Jesu, gegenüber dem Auftrag, den Jesu ihnen gegeben hat, den sie von Jesu bekommen haben. Aus Liebe gegenüber Jesu wollen sie gehorsam sein, weil sie Jesus gefallen wollen, weil sie Jesus Ehre geben wollen, wollen sie handeln, wie er es geboten hat. Und ich glaube, es gibt einen Unterschied, ob ich einfach nur gehorsam bin, weil mein Pfarrer das sagt oder weil ich gut erzogen bin und halt das Richtige tue, oder weil ich weiß, was Gottes Herzensanliegen sind, und es zu meinen mach. Ich glaube, dass es möglich ist, auch heute noch hinzuhören, was Jesus sagt in unserem Alltag und da Gehorsam auch gefordert ist. Ganz egal, ob wir da gerade motiviert sind oder ob wir irgendwie tolle Wunder davor erlebt haben oder nicht, sondern dass wir neu lernen müssen, auch gehorsam zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass ihr manchmal so einen Gedanken habt, wo ihr denkt, so, oh, der könnte vielleicht von Gott sein, aber so gesponnen, wie der ist, ist wahrscheinlich eher nett. Und dann eine Tanzgruppe anfängt oder so. Das hat die Katina vorher gesagt. Euch dann aber trotzdem entscheidet, es zu tun, weil ihr Gott gehorsam sein wollt, weil ihr seine Stimme noch mehr hören wollt und auch den kleinen Dingen treu sein wollt. Ich bin vor ein paar Wochen mal so einen schmalen Weg in Korndal entlang gelaufen und so ein Zeitungsjunge, ich kenne es auch noch von früher, hat es wahrscheinlich gut gemeint mit den Leuten, die da wohnen, die Vereinzelten, und hat ihnen gleich 10 so Zeitschriften in die Briefkästen reingestopft, was bei dem Wetter überhaupt nicht halten konnte, diese Zeitungsrolle oder was es war. Und der Wind hat es alles rausgepuschelt und es lag auf dem ganzen Weg verstreut. Und ich habe noch gedacht so, ey, das ist ja eine ganz schöne Sauerei. Das sollte mal jemand aufräumen. Und dann kam so ein Gedanke so, Jan Micha, das könntest du doch jetzt mal aufräumen. Und ich dachte so, ja, könnte ich schon, aber es sieht doch bescheuert aus. Und dann habe ich gedacht so, woher weiß ich jetzt, ob das von Gott ist oder nicht? Und ich kann es vielleicht bis heute nicht sagen, ob das wirklich von Gott war oder nicht. Aber ich habe mir gedacht so, wenn es von Gott ist, will ich gehorsam sein, weil ich Gottes Stimme noch mehr hören will, weil ich deswegen den kleinen Dingen treu sein will und da gehorchen will. Ich habe schon ausgemalt, wie blöd es aussehen wird, dann auch aussah, weil ich das so lange überlegt habe, bis die Straße schon 100 Meter hinter mir war und dann dachte, ach, und ich umgedreht bin und das Zeug weggeräumt habe. Jetzt wäre schön, wenn so ein und dann hat Gott aus der Wolke gedonnert und gesprochen oder so. Und das kam nicht. Aber das ist die Herausforderung und dazu will ich herausfordern, wirklich trotzdem gehorsam zu sein, auch in den kleinen Dingen, weil Gott uns noch Größeres anvertrauen will. Und das auch in diesen Gesprächen. Vielleicht haben wir manchmal, vielleicht kennt ihr das auch, dass ihr manchmal einen Gedanken habt, so, boah, den könnte ich ansprechen oder da könnte ich doch was sagen. Und dann oft das mache, weil ich denke so, ah nee, das ist wahrscheinlich auch nicht von Gott. Oder eine andere Ausrede. Gehorsam in den kleinen Dingen. Und wenn es Gottes Wille ist oder wo ihr wisst so, ey, das ist überhaupt nicht gegen Gottes Wille, mutig drauf los und zu erleben, was Gott da draus macht. Da drüben klatschen sie schon. Ich gucke mal, dass ich mich beeile hier. Noch eine dritte Motivation, die anderen lasse ich vielleicht einfach weg. So, wo ich gedacht habe, so, was uns hilft, mutig von Jesus zu reden oder überhaupt von Jesus zu reden. Die Geschichte fängt an, wo Petrus und Johannes, dass sie auf den Lahmen zugehen und mit ihm reden. Dass sie das Leid ins Auge fassen und drauf zugehen und nicht wegschauen. ich erlebe das bei mir ganz immer wieder. Wenn ich Menschen sehe, denen es nicht so gut geht, da ist mein natürlicher Drang eher so, vielleicht ein bisschen außen rum, dann, weil ich weiß auch nicht, wie ich denen helfen kann oder was er jetzt machen soll oder mich damit belasten will. Aber vielleicht genau dahin zu gehen, weil es genau die Menschen sind, die Hoffnung brauchen, die sich danach sehnen, vielleicht Liebe zu erfahren, die sich nach Gottes Liebe, nach neuer Hoffnung sehnen. Ich probiere das häufig immer bei denen, die ich sowieso cool finde und denen es eigentlich total gut geht und die überhaupt eigentlich gar nichts brauchen gerade. Und ich wundere mich, warum die nicht so drauf reagieren, auf meine Hoffnungsbotschaft, die ich von Jesus zu erzählen habe. Warum gehen wir denen aus dem Weg, die sich danach sehen, die offen sind dafür? Oder überhaupt, warum gehen wir überhaupt Menschen aus dem Weg, die Jesus noch gar nicht kennen? Als Jugendreferent, als Jugendpastor ist das auch schwierig, da hängt man mit den ganzen Christen rum. Aber ich glaube, ihr kennt es auch, weil es so gemütlich ist in der eigenen Gemeinde. Da gibt es nämlich meistens nur die immer Fröhlichen, immer gut drauf und vor allem Christen auch. Und da muss man dem Leid nicht begegnen und muss sich auch mit Menschen nicht auseinandersetzen, die Jesus nicht kennen. Ich glaube, dass wir wieder neu lernen müssen, Beziehung zu leben mit den Menschen, die Jesus nicht kennen und es nicht in unseren Mauern nur zu verstecken. Beziehung mit den Menschen zu leben, um da zu sein, um so eine Vertrauensbasis zu haben, wenn es denen vielleicht mal nicht gut geht, wenn nicht mehr alles nur noch toll ist. Und da, vielleicht ist es dann gar nicht mehr so mutig, weil man sowieso befreundet ist mit dem, sondern einfach nur natürlich da zu erzählen, was einem selber Hoffnung gibt. Motivation Nummer 4 war bei mir überschrieben mit der passende Moment. Nur ganz kurz, Apostelgeschichte 3, Vers 11 und 12. Nachdem der Geheilte rumspringt und alle Menschen schon so gucken und fragen, was schon da passiert, nutzen Petrus und Johannes die Chance, um von dem zu erzählen. So ähnlich wie ich gerade erzählt habe, wenn es mit dem Freund, wenn es dem nicht so gut geht, die Chance zu nutzen, da einfach erzählen zu können. Passende Gelegenheiten, göttliche Momente da zu finden. Ich glaube, dass Gott Momente vorbereitet. Für manche heißt es vielleicht, auch Geduld zu haben und nicht gleich irgendwie mit der Bibel drauf zu hauen. Aber ich glaube, für viele von uns heißt es auch, bereit zu sein und solche Momente auch zu erwarten, dass die Freunde vielleicht Fragen stellen, dass es Situationen gibt, wo man was von Jesus erzählen kann und sich dann in dem Moment zu entscheiden, das Gespräch in die Richtung zu folgen und von Jesus zu erzählen und nicht abzubiegen und über Fußball zu reden. Ist auch schön, aber. Als letztes, was ich noch, als ich weitergelesen habe, nachdem die Geschichte eigentlich vorbei ist und Petrus und Johannes dann vom Hohen Rat weggehen, fand ich interessant, das, was Petrus und Johannes machen. Die gehen nämlich gleich zur Gemeinde und erzählen, was geschehen ist. Die gehen zur Gemeinde und erzählen, dass ihnen verboten wurde, von Jesus zu reden. Die gehen in die Gemeinde, um sich da Ermutigung zu holen, aus dieser Gemeinschaft mit den anderen Christen. Ermutigung zu holen und zusammen zu beten. Und auch da fand ich interessant, die beten nicht dafür, dass diese Gefahr weggeht, dass irgendwie uns niemand mehr was Böses will, dass keiner mehr von uns vielleicht blöd denkt, sondern sie beten für Mut. Sie beten dafür, für Jesus einzustehen, unerschrocken und furchtlos. Und als sie dann zusammen beten, kann man am Ende von Kapitel 4 lesen, dass die Erde bebt, dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und dass alle, nicht nur die Apostel, sondern auch alle anderen, mutig von Jesus reden. Auch das sind Motivationen, die wir brauchen, um mutig von Jesus zu reden. Die Gemeinschaft mit den anderen, die uns ermutigen und die uns immer wieder herausfordern, das zu tun. Das gemeinsame Gebet für Mut oder gezielt auch für Menschen, die uns am Herzen liegen, die Jesus noch nicht kennen. Und auch durch den Geist, den Heiligen Geist, der mit uns sein wird, Vertrauen auf ihn zu setzen. Und ich glaube, das sind Dinge, die wir sowieso schon haben, die wir in unserer Gemeinde leben. Aber ich glaube, dass wir noch gezielter das auch dafür einsetzen sollten, um Menschen für Jesus zu erreichen, um mutig von ihm zu erzählen. Uns mit Freunden zu treffen, die uns herausfordern dürfen und fragen dürfen, so, ey, wie sieht's aus, du wolltest doch dem was erzählen von Jesus. Mit denen zusammen zu beten, für die eine Person, gezielt zu beten, für Gelegenheiten, dass man von Jesus erzählen kann. Und zu vertrauen auf die Kraft des Heiligen Geistes. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, wir wollten euch ermutigen, das zu tun und nicht zu warten, bis das nächste, wie erzähle ich, noch effektiver oder mutiger von Jesus-Seminar kommt, sondern wir wollen euch ermutigen, rauszugehen, zu euren Freunden zu gehen, von Jesus zu erzählen. Und damit es nicht gleich noch vergessen ist, sobald ihr da aus der Tür rausgeht, habt ihr noch die zweite Karte auf eurem Platz liegen. Da steht dann was drauf. was ich selber geschrieben habe und jetzt gerade nicht mehr auswendig weiß. Ich glaube, welchen mutigen Schritt wollt ihr als nächstes tun? Vielen Dank. Und die Herausforderung wäre, wenn wir jetzt gleich noch ein Lied zeigen, auch von der Jesus House Band, eine PowerPoint dazu noch laufen lassen, dass ihr euch überlegt, zu welchem mutigen Schritt will ich denn gehen? Wen will ich denn ansprechen? Wen will ich von Jesus erzählen? Oder wie kann ich so einen Rahmen schaffen, dass ich da motivierter werde? Wo will ich mehr Gott suchen, Gott zu erleben, dass ich motiviert bin, anderen Menschen zu erzählen? Oder wo will ich vielleicht einen Freund von mir ansprechen, der auch Christ ist und mit ihm uns gegenseitig herausfordern, wirklich auf Menschen zuzugehen? Überlegt es, während das Lied jetzt gespielt wird, und vielleicht könnt ihr danach einfach mit eurem Nebensitzer, ihr habt die Chance, Kontaktdaten auszutauschen, wenn ihr es wirklich herausfordernd machen wollt. Schreibt auf, was ihr machen wollt, schreibt euren Namen drunter und wie der euch erreichen kann und gebt es eurem Mensch nebendran und der soll euch einfach in einem Monat nochmal nachfragen, wie das gelaufen ist und dann vielleicht können wir auch zusammen beten und dann geht's hier weiter. Lässt du das Lied laufen? Danke. Thank you. Wir sind berufen, Neues zu wagen. Wir sind berufen, von Jesus zu reden. Wartet nicht ab, bis ihr noch irgendwie 5 Seminare gemacht habt, wie ihr das besser macht, sondern packt es an, stellt euch der Herausforderung. Ihr habt jetzt die Chance noch, wenn ihr wollt, einfach füreinander kurz zu beten, für das, was ihr aufgeschrieben habt, bevor es noch die letzten Infos zu Jesus Haus gibt. Gott mit euch.
Und mir.
Jesus, du hast uns berufen, Zeuge zu sein für dich. Und ich glaube, dass du viel mehr durch uns machen willst, als was wir uns vorstellen können. Ich bete, dass du uns Mut gibst, dass du uns aus der Begegnung mit dir Motivation gibst, dass wir es anpacken, uns dem aussetzen, auf andere Menschen zuzugehen und dann zu erleben, wie du uns gebrauchst, wie du durch uns redest zu anderen Menschen. Danke, dass du uns da nicht alleine hinschickst, sondern dass du mit dabei bist, dass wir es wissen dürfen. Ja, und so bete ich um neues Vertrauen in dich, dass du mit uns gehst und dass du uns gebrauchen wirst. Amen.
Vielen Dank, Jan Micha, für all die Gedanken und all die Dinge, in die du uns mit hineingenommen hast. Heute Mittag, wir sollen anderen von Jesus weitersagen. Wir haben euch schon versprochen, dass wir heute noch ein paar Infos euch jetzt geben, wie das bei Jesus Haus konkret aussehen kann. Eine Sache solltet ihr jetzt hören und dann nie wieder vergessen, einen Begriff, nämlich Stadtbeweger Jesus Haus. Und was es damit auf sich hat, sagt uns Jan Micha.
Stadtbeweger, das ist ein Überbegriff für viele Aktionen, die jetzt vor Jesus Haus stattfinden, um Jesus bekannt zu machen, um mutig von ihm zu reden. Eins davon wird der Flashmob sein. Anderes wird noch so eine sozialdiakonische Aktion sein, wo wir einfach was Gutes tun wollen den Menschen in Stuttgart. Da gibt es eine extra Homepage dazu für diese Aktion. Und es gibt vor allem auch ein Stadt-Event, ein Seminartag. Das ist ganz wichtig, euch zu merken. Am 22.01.2011, wer es ja merken kann, beziehungsweise alle bekommen nachher so einen Stadtbeweger-Flyer, da stehen die Daten auch nochmal drin. Bei diesem Seminartag, das fängt nachmittags, steht es da drauf, um 16.30 an. Da wird es ein paar Inputs geben, auch ein paar so Workshops, wo wir zusammen überlegen, wie können wir den Menschen hier noch effektiver oder wie können wir die erreichen, wie können wir da, an welche Orte müssen wir gehen, einfach was das konkret für Stuttgart heißen kann, was wir für Aktionen machen können. Lasst euch da nochmal motivieren, lernt andere kennen, denen es vielleicht genau manchmal so mau um Magen ist, ums Herz ist, wenn sie auf andere zugehen. Und lasst uns zusammen was in Stuttgart bewegen. Deswegen Stadtbeweger. Karte mitnehmen, Seminartag, 22.01. kommen und mitbewegen.
Genau, die Dinger werden am Ausgang gleich verteilt. Also wenn ihr rausgeht, könnt ihr euch da die Dinger mitnehmen und dann weiter informieren. Wenn ihr mehr Infos über Jesus Haus generell haben wollt, wie läuft es eigentlich? Wie kann ich da überhaupt mitarbeiten? Wir brauchen nur jede Menge Mitarbeiter, vor allem im Bereich Seelsorge. Ist bisher echt nur ein bisschen knapp. Mitarbeiterverpflegung oder jetzt hier bei den Stadtbewegern. Dann kommt mal runter, jetzt gleich in der Mittagspause gibt es einen Stand von Jesus Haus in dieser großen Missionsausstellung. Direkt am Eingang links stehen wir mit Jesus Haus. Da bin ich dann auch gleich noch da oder andere. Und da könnt ihr euch echt informieren und versorgen mit reichlich Infos. Eine Sache, die ihr auch nicht vergessen solltet, neben den Stadtbewegern, ist die Geschichte personalclip.de. Das ist eine geniale Möglichkeit. Geht da mal heute, wenn ihr nach Hause kommt, www.personal-clip.de ist eine Möglichkeit, wie ihr eure Freunde einladen könnt. Und zwar ganz einfach. Ihr fangt an, heute Mittag, wenn ihr heimkommt, ein Bild von euch hochzuladen. Gebt euren Namen und E-Mail-Adresse an und dann kriegt ihr, das passiert auf dieser Maske, und dann kriegt ihr Anfang Februar von uns einen Link zugeschickt. Und dieser Link ist der Link zu einem Videoclip, in dem ihr mitspielt. Also wenn ihr da euer Bild hochgeladen habt. Und am Ende von diesem Clip steht die Aufforderung, hey, und jetzt lad deine Freunde zu Jesus Haus ein. Das ist ein Clip, der zu Jesus Haus einlädt. Und da kann man immer ein Bild hochladen. Und dieses Bild wird dann in den Clip reingerechnet. Fragt mich nicht, wie das geht, aber es funktioniert. Und es ist eine geniale Möglichkeit, deine Freunde zu Jesus Haus einzuladen. Voll unkompliziert. Aber eine gute Gesprächsgrundlage. www.personal-clip.de. Wenn ihr euch bis 31. Januar registriert, könnt ihr einen von 5 iPod Shuffle gewinnen. Ist ganz nett nebenbei, kann man gut mitmachen. Ab 1. Februar läuft dann der Clip. Von daher geht das nur bis 31. Januar. personal-clip.de. Genau. Wenn ihr dazu Fragen habt, stehen wir jetzt gleich noch gerne bereit oder am Infostand von Jesus Haus. Hier geht's weiter um 14 Uhr mit der nächsten Einheit. Ich hoffe, ihr habt euch schon was Leckeres rausgesucht, was Gutes. Ansonsten wünsche ich euch jetzt eine gute Mittagspause, gute Gespräche, guten Hunger. Danke euch für eure Geduld und fürs Hiersein und wünsche euch Gottes Segen. Bis dann. Ciao.